Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes.
Hallo Reinhold.
Grüß dich. Sag mal, der Sommer ist zwar schon langsam vorbei, aber warst du auch ab und zu mal im Biergarten? Oder halt in so einer Außengastro? Muss jetzt gar nicht Biergarten gewesen sein.
Ja, schon. Wieso? Ja.
Okay, und was hast du dir für ein Getränk bestellt?
Ein Radler wahrscheinlich.
Ein Radler?
Okay. Ja.
Und wie hast du festgestellt, dass es wirklich ein Radler war? Also du hast einen Radler bestellt und hast eins bekommen. Wie hast du das festgestellt?
Am Geschmack.
Okay, nur am Geschmack. Also du hast nicht drauf geschaut, du hast nicht aufs Glas geschaut, du hast blind genommen, also, zugegriffen und rein.
Nein, ja, also es kommt was, es sieht aus wie ein Radler, das riecht wie ein Radler. Das könnte ein Radler sein, das hat die Konsistenz von Radler.
Okay.
Das ist flüssig.
Ja.
Das hat Trinktemperatur. Dann probiere ich es und dann, ja, ist es wahrscheinlich ein Radler.
Wann wäre es kein Radler gewesen? Also unter welchen Umständen? Du schaust dir das Ding an und dann?
Naja, wenn es die Konsistenz von Honig hat, dann wäre ich skeptisch.
Mhm, ja.
Wenn es dampft oder wenn es grün aussieht, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht trinken.
Ja, das ist natürlich logisch. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine halbe wäre, also eine halbe Radler, 500 Milliliter, wenn es jetzt 480 Milliliter gewesen wären, wäre es dann trotzdem Radler gewesen und du hast es getrunken?
Das Unterschank, mhm, das ist ja illegal in Deutschland.
Ja, genau. Aber trotzdem, ja, wäre es ein Radler noch gewesen?
Ja, schon. Prinzipiell, aber hätte ich mich beschwert.
Okay.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Wirklich?
Ich habe einen Kumpel tatsächlich mal beschwert. Und deswegen kenne ich auch den Begriff Unterschank. Das war so der Running Gag bei uns in der Clique.
Der hat aber nicht so einen Messbecher dabei gehabt.
Nein, aber es gibt doch den Eichstrich.
Ja.
Den Eichstrich, ja, gibt es doch auf den, okay, deutschen Biergläsern.
Mhm. Hat er sich auch beschwert, wenn es 520 Milliliter waren?
Nee, das ist ja nicht illegal.
War es dann noch ein Radler?
Ja, auf jeden Fall.
Also worauf ich hinaus will und worüber ich heute gern mit dir sprechen würde, sind Schnittstellen. Wie komme ich jetzt darauf? Also Schnittstellen sind ja im Prinzip in allen Programmen, die irgendwie mit anderen Programmen sprechen wollen, zum Beispiel um Daten zu empfangen oder um andere Dienste aufzurufen, weil ich irgendwie für meinen Dienst irgendwie jetzt das aktuelle Wetter brauche oder sowas, dann rufe ich einen Wetterdienst auf und rufe diese Schnittstelle auf. Und die Frage ist halt, wie präzise diese Daten sein müssen, die dann wieder zurückkommen und wie ich damit umgehe. Also das ist so ein, wie soll man sagen, so ein altes Problem in der Programmierung, seit es Schnittstellen gibt, wie tolerant ich bin im Umgang mit den Daten. Und das hat für mich auch was mit Sicherheit zu tun. Mhm. Also bei welchen Schnittstellen sind wir eben nicht tolerant, sind sehr streng bei dem, was wir eben an Daten haben wollen und wo sind wir toleranter? Mhm. Und ich finde, das Ganze spielt auch rein, wie resilient wir sind. Aber darauf will ich später noch eingehen oder das will ich später noch mit dir besprechen. Also ganz konkret an diesem Beispiel mit diesem Radler ist ja, okay, ich akzeptiere es auch oder ich sage auch, dass ein Radler, wenn es kühl ist, halbwegs danach schmeckt und ja, so um die 500 Milliliter rum ist, dann ist es okay. Wenn ich jetzt total strikt wäre, dann würde ich das tatsächlich abmessen, würde die Temperatur messen, würde den Geschmack irgendwie möglichst objektiv feststellen können. Und dann würde ich sagen, okay, dann ist wirklich ein Radler, jetzt nehme ich das. Alles andere weise ich zurück. Ja. Mhm. Und ja, genau, also das würde ich nicht machen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ich dich auf dein Konto zugreifen lassen will. Also du kommst zu mir in die Bank, mir gehört eine Bank und da hast du ganz viel Geld liegen. Mhm. Natürlich alle, die ganzen Einnahmen über unseren Podcast nämlich. Und dann kommst du rein und willst Geld abheben. Da wäre ich dann wiederum nicht tolerant. Da würde ich dann natürlich sagen, hey, stopp mal, das muss wirklich der Johannes sein und der muss da seinen PIN oder sein Passwort muss er ganz genau so eingeben, wie eigentlich gedacht. Kannst du es soweit nachvollziehen? Jetzt ist es aber so, auch in Sachen Sicherheit schreitet die Usability voran. Usability im Sinne von, okay, man will es den Leuten vielleicht auch ein bisschen bequemer machen. Und ein Beispiel ist, was ich auch kenne oder was ich auch habe, ist, ich kann mich auf unterschiedliche Arten und Weisen an meinem Account anmelden. Also zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, mich an meinem Handy per Face ID anzumelden, also durch mein Gesicht oder durch meine PIN. Ne? Und das ist halt so diese Abwägung aus, Usability, das heißt, ich muss nicht immer nur meine PIN eingeben, sondern kann mich eben auch mit meinem Gesicht, also mit biometrischen Merkmalen anmelden, mit unterschiedlichen biometrischen Merkmalen im Zweifelsfall oder mit der PIN eben und nicht immer nur mit dem einen Passwort. Und wir bewegen uns, glaube ich, schon so langsam dahin, dass es halt auch für den User bequemer wird, auch Sicherheit ordentlich machen zu können. Und das finde ich total spannend. Kennst du auch solche Beispiele? Fällt dir da auch was ein?
Wo was jetzt genau?
Also wo so eine Abwägung ist zwischen Sicherheit, okay, also es geht zum Beispiel um Authentisierung und dass man das möglichst sicher machen will, aber dass man eben nicht so strikt auf dieses eine achtet, ja, also auf dieses eine Merkmal, dass das genau passen muss, sondern eben, dass auch andere Merkmale möglich sind.
Jetzt aus dem normalen Leben oder bei Computerschnittstellen meinst du?
Aus dem normalen Leben und bei Computerschnittstellen, ja.
Naja, zum Beispiel, wenn ich in die, also gut, das passiert mir jetzt heute nicht mehr so häufig, dass ich in die Disco gehe und keinen Ausweis dabei habe und für unter 18 gehalten werde. Aber früher konnte man da, gab es so einen gewissen Spielraum noch. Da konnte man noch sagen, hey, komm, ich guck mich doch an. Und dann durfte man manchmal sogar noch bleiben.
Ja.
Oder? Kennst du das, Reinhold,
noch? Ich glaube, ich kenne solche Situationen, aber da waren dann andere Merkmale auch wichtig, womit man dann länger bleiben durfte. Wenn man noch jemanden mitgenommen hat zum Beispiel,
der
älter aussah. Ja, genau. Jetzt speziell nochmal auf Schnittstellen. Worauf ich da eingehen will, ist, also was wir bei Schnittstellen grundsätzlich versuchen, ist, wenn wir zum Beispiel Daten von außen bekommen, also jetzt nicht sicherheitsrelevante Daten, aber Daten von außen bekommen, dass wir da meistens sehr tolerant sind. Das ist so ein, wie soll man sagen, so ein Pattern oder einfach so eine Idee, dass es sinnvoll ist, dass wir tolerant sind. Ein Beispiel wäre, ich will unterschiedliche Temperaturen einsammeln. Ich bin so ein Wetterdienst, ich sammle alle Temperaturmesswerte in Deutschland und es sind irgendwie 100 Stationen oder sowas. Ja, und die einen schicken mir halt den Wert mit Komma, die anderen ohne Komma, die einen mit einem Punkt oder sowas. Und dass ich das halt alles verarbeiten kann, also dass ich da tolerant bin. Und da an der Stelle ist halt auch wichtig, dass ich dann, wenn was Ungültiges kommt, dass dann nicht gleich mein kompletter Dienst abstürzt. Ne? Also dass ich dann nicht die Grätsche mache, wenn da jetzt ein ABC oder sowas drinsteht, was natürlich keine Zahl ist. Und dieses Design, also dieser Ansatz, macht meinen Dienst eben auch resilient, also gegen solche Werte. Gleichzeitig macht es halt auch ein bisschen unsicherer, weil ich mich öffne für eine Variation von Werten. Ich könnte natürlich auch super strikt sein und sagen, nee, das Temperatur muss eine Zahl sein, die irgendwie maximal dreistellig ist und ein Vorzeichen hat und ein Komma und dahinter nochmal zwei Zahlen.
Ja. Was spricht denn dagegen, da maximal streng zu sein?
Naja, das Problem ist halt, dass du vielleicht nicht bestimmen kannst, wie diese Wetterstationen ihre Temperaturen zurückmelden. Ja, also dir gehören vielleicht diese Temperaturstationen nicht. Das heißt also, dir gehören diese Daten nicht, die da kommen und musst dich einfach mit der echten Welt auseinandersetzen, wo es eben noch Modelle gibt, die die Werte ohne Komma schicken.
Also das heißt, kannst du vielleicht nochmal konkretisieren, wie würdest du zum Beispiel bei so einer Temperaturstation, Schnittstelle, das definieren und was wäre dann quasi die Implikation? Also was für Werte würdest du alle akzeptieren? Was wäre da sinnvoll? Weil das ist ja irgendwie so eine Ingenieursabwägung auch wieder, oder?
Genau, also man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich nehme einfach 6 Zeichen oder 8 Zeichen oder sowas, nehme ich einfach entgegen und gucke mir die einfach mal an. Mhm. Und ich versuche die einfach so zu interpretieren, wie es möglich ist. Also idealerweise sind es Zahlen und mit einem Komma oder mit einem Punkt, also mit einem Trennzeichen. Idealerweise ist nur ein Trennzeichen drin, ne? Und dann sage ich, okay, das ist die Zahl vorm Komma und dann die Nachkommastellen.
Aber tatsächlich, das klingt eigentlich für jemanden, der vielleicht nicht aus der Programmierung kommt, super straightforward. Aber wenn ich jetzt Programmierhintergrund habe, wird es plötzlich ganz schön kompliziert. Also genau. Zum Beispiel 1E1 ist eine gültige Zahl, ne?
Mhm, genau.
Und was ist ein Trenner? Ist das jetzt der Komma oder ist es der Punkt?
Richtig, also du kannst dich sehr verkünsteln dann in dem, was du noch tolerierst und was du akzeptierst. Typischerweise machst du das ja anhand der Daten, die du wirklich bekommst. Also guckst an, was kommt denn eigentlich alles so rein und schaust dann, okay, so wie tolerant muss ich eigentlich sein bei der Interpretation der Daten. Kannst dann noch weitergehen, kannst sagen, ich abstrahiere noch ein bisschen, wie könnte es sonst noch aussehen, falls nochmal die Wetterstationen aus einem anderen Land dazukommen oder sowas, damit ich die auch akzeptiere. Musst aber auch Grenzen festlegen, musst also auch sagen, okay, eine Zeichenlänge von mehr als 6 Zeichen oder wie auch immer, die akzeptiere ich nicht mehr. Die ignoriere ich dann wirklich. könnte man machen. Ja.
Was sind denn da jetzt, um auf Cybersecurity zu kommen, was sind denn da Cybersecurity-Probleme, die man sich einfangen kann, wenn man bei Schnittstellen entweder zu streng oder zu wenig streng ist in der Definition, was für Daten man erwartet?
Also bezüglich Cybersecurity zu streng ist, glaube ich, nicht so wirklich das Problem, weil, naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal drüber reden, dass sich jemand anmeldet und seinen Benutzernamen und Passwort angibt, dann muss das natürlich schon 1:1 passen. Wobei ich mich meine zu erinnern, dass ich auch mal Services gesehen habe, die tolerant waren gegenüber dem Passwort, das ich eingegeben habe. Und zwar in dem Sinne, dass es auch okay war, wenn ich das Passwort verwendet habe, das ich davor genutzt habe. Also ich habe mein Passwort geändert, ja, und der hat dann noch das Passwort, das ich ursprünglich hatte, hat er auch noch akzeptiert, nur dann musste ich nochmal eine Sicherheitsschleife durchlaufen. Also dann habe ich, glaube ich, nochmal eine Mail bekommen oder sowas. Ich erinnere mich leider nicht mehr an den Dienst und ich würde es auch so nicht implementieren, aber das gab es mal aus meiner Erinnerung raus, ja.
Wenn du so einen Dienst programmieren würdest und der würde Benutzername und Passwort plausibilisieren und die Groß- und Kleinschreibung in der E-Mail-Adresse wäre anders, findest du das akzeptabel oder nicht?
Genau, ich würde das akzeptabel finden. Ich hätte und damit warum? Kein Problem. Naja, weil eben die E-Mail-Adresse unabhängig ist von Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, es ist egal, ob ich das A groß oder klein schreibe, es geht nur an die eine E-Mail-Adresse. Ja.
Okay, dann aber meine Folgefrage. Ich kann ja auch eine E-Mail schreiben an jetzt nicht mail@cybersecurity-entschlüssel.de, sondern auch an mail@ und dann die IP-Adresse von unserem Server, /zu. Geht würdest das? Du das auch akzeptieren? Das geht, das geht.
Ob ich das auch akzeptieren würde? Achso, also bei der Eingang, nee, das würde ich nicht akzeptieren.
Aber das kommt auch an. Eine Mail würde auch ankommen dahin.
Ja, aber das ist was anderes. Das ist was anderes.
Aber ich finde es voll spannend. Also ich meine, genau. ich versuche dich ja in die Ecke zu drängen.
Nee, das ist völlig okay. Genau. Ich würde es aber wahrscheinlich nicht implementieren. Also das ist jetzt eine gute Frage, ob das Dienste implementiert haben. Kennst du einen Dienst, dem das wurscht ist, ob ich die E-Mail-Adresse groß oder klein schreibe? Also den Benutzername typischerweise. Es wird ja oft die E-Mail-Adresse als Benutzername genutzt.
Ich vermute, das macht niemand, weil es die Komplexität voll erhöht. Ja. Also das wirklich, das Einfachste ist wahrscheinlich einfach nur case-insensitive zu überprüfen. Aber wenn du wirklich dann E-Mail-Adressen parst, dann hast du ja eine wahnsinnige Komplexität, was du da alles noch akzeptieren musst. Das macht ja die Security dann wieder niedriger. Also.
Oh ja. Also alle, die mit Entwickeln anfangen und dann mal so einen Dienst bereitstellen und eine E-Mail-Adresse parsen wollen, also da kann man sich dann wirklich zu Tode parsen. Also da gibt es ja dann auch Regex der Hölle.
Ja, das ist so ein lustiges Thema, gell, wo man immer denkt, das ist ja voll easy. Ne? Mhm. Es gibt vorher was, dann gibt es ein Ad und dann gibt es nachher was. Das ist eigentlich voll einfach. Diese Regeln, um das hinzuschreiben, die sind ja eigentlich eher schnell gemacht. Und wenn man es dann, je tiefer man absteigt in dieses Rabbit Hole, ist, glaube ich, jeder Informatiker schon mal reingefallen, umso schlimmer wird es eigentlich.
Ja, genau. Also an der Stelle wäre ich sehr strikt. Ne? Also das ist ja genau das, was ich mit dir besprechen will. Also wo sind wir dann strikt und im Prinzip intolerant? Ja, da wollen wir genau das haben, was wir verlangen, also wie das Format eben sein soll. Und auf der anderen Seite dann eben Toleranz. Und deine Frage war ja, okay, wo sehe ich da den Flaw? Also wo ist da das Problem? Wenn wir sehr tolerant sind, machen wir uns halt auf für Eventualitäten, die wir nicht berücksichtigen können. Und das mögen wir eigentlich auch nicht so gern, ja. Also lieber sage ich case-insensitive und das Passwort muss genau so sein, wie es mal abgelegt wurde, als dass ich sage, okay, jetzt werde ich da ein bisschen tolerant und mache da auf, ja. Weil ich dann eventuell Szenarien nicht mehr abdecken kann, ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal von diesem Fall weggehen, wo man sich anmeldet, sondern wo es eben um den Austausch von Daten geht, ist es halt oft so, dass es viele Beispiele gibt, wo eben die Usability dann doch nochmal ein bisschen wichtiger ist oder dass ich eben die Daten verarbeiten kann, ist nochmal wichtiger, als dass sie halt so super präzise oder super genau sind. Das kann ich verkraften in den Momenten. Und das ist halt immer so eine Abwägungssache, ja. Also je nach Kontext, je nachdem wäge ich das ab. Und das hat eben was mit Sicherheit zu tun, tatsächlich. Also es sind so Überlegungen, die ich mir mache, wenn ich eine Schnittstelle design.
Wenn wir über Schnittstellen sprechen, dann sprechen wir ja auch jetzt nicht nur über die Art und Weise, wie möglicherweise Daten plausibilisiert werden, sondern im Web ja zum Beispiel auch über REST-Schnittstellen. Ja. Und da gibt es ja verschiedene, sage ich mal, typischerweise verwendete, aber nicht notwendigerweise erzwungene Semantik, die mit bestimmten HTTP-Verbs einhergeht. Mhm. Wieso ist das denn relevant oder warum soll ich mich denn an sowas halten, wenn ich eine Schnittstelle design?
Also du meinst so get, put, post und so weiter, delete, so genau. Also die Semantik, dass ich dann Daten aus dem Header nehme oder aus dem Request Body.
Ja, oder wie sich einfach das Request allgemein verhält. Also was darf jetzt Daten auf dem Server verändern und was zum Beispiel nicht?
Naja, genau. Also eben, das ist halt vorgegeben durch die Befehle, also durch die Möglichkeiten, die ich mit HTTP habe, dass das eben entsprechend auch so implementiert ist. Also, dass ich eben mit einem GET nicht unbedingt eine Schreiboperation mache, sondern dass ich eben Daten bekomme und dass ich mit einem POST eben dann tatsächlich Daten manipulieren kann. Dann.
Aber es würde mich ja quasi keiner hindern, eine Applikation zu schreiben, die auf einem GET einfach Daten ändert. Nee. Und das wäre aber ja schon irgendwie ist es komisch, oder?
Ja, ist komisch, wobei jetzt sind wir total im theoretischen Raum. Oder ein GET kann natürlich auch Daten verändern, weil letzten Endes schreibt es, also vielleicht nicht auf der Entität, aber letzten Endes zählt es einen Counter hoch oder wie auch immer, wie oft dieses Datum aufgerufen wurde. Du meinst jetzt tatsächlich diese Entität an sich, ne? Also die ich bei einem GET abrufe.
Ja, also
im Rahmen von REST.
Ja. Genau, wenn ich jetzt mir quasi im luftleeren Raum eine ideale REST-Schnittstelle angucke, dann hat ja ein HTTP-GET-Verb auf einer REST-Schnittstelle diese Eigenschaft der Idempotenz. Also das bedeutet, wenn ich das mehrfach nacheinander aufrufe, kommt immer dasselbe zurück.
Genau. Und ja, jetzt, was ist das Problem? Du fragst, was ist das Problem? Naja, eben, weil wir davon ausgehen, weil das so vereinbart ist, wenn ich das jetzt auf einmal irgendwie anders mache, dann ist es halt ein unerwartetes Verhalten, von dem ich so nicht ausgehe, wenn ich diese Schnittstelle auf die Art und Weise aufrufe.
Ja, genau. Wir reden ja bei Schnittstellen immer über Verträge, ne? Über einen Kontrakt zwischen zwei Parteien, die sich einigen, so und so haben Daten auszusehen. Und jetzt, wenn eine Partei diesen Vertrag bricht, was ist dann das, was eigentlich Cybersecurity-mäßig vielleicht auch passieren kann? Also was ist denn da der Worst Case?
Der Worst Case ist, dass ich durch ein GET tatsächlich zum Beispiel Daten lösche oder dass ich über einen POST an irgendwelche Daten komme, die ich so nicht bekommen sollte, also auf die ich keinen Zugriff zum Beispiel haben sollte.
Wie mache ich das denn dann, dass ich eine Schnittstelle ordentlich mache? Ohne Sicherheitsprobleme? In drei Sätzen. Wie mache ich die perfekte Schnittstelle?
Also im Prinzip die perfekte Schnittstelle, ich meine, das sind so allgemeine Programmierpattern, oder? Also ich design das, ich lege tatsächlich auch den Vertrag vor, also sag, was passiert, wenn ich das und das aufrufe. Idealerweise beschreibe ich dann die Schnittstelle eben auch. Also es gibt ja typische Dokumentationen dann, dass ich so eine Seite aufrufen kann und eben sehen kann, was bei den einzelnen Operationen gemacht wird und teste das natürlich auch sehr gut.
Stopp. Also ja, beschreib das mal, weil ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht so offensichtlich, wie du denkst. Also was heißt das denn, eine Schnittstelle beschreiben und wie das so eine Seite, die das aufruft? Also ich weiß schon genau.
Okay.
Sag's mal.
Also typischerweise, wenn ich zum Beispiel Wetterdaten anbiete, dann habe ich eine extra Seite. Typischerweise ist die für Entwickler freigegeben und die Entwickler können dann da drauf schauen und dann beschreibe ich da, welche Aufrufe können gegen meine Schnittstelle gemacht werden und wie sollen diese Aufrufe aussehen? Und dann, was ist der erwartete Input und was ist das erwartete Ergebnis? Und das habe ich eben ordentlich, menschenlesbar habe ich das beschrieben. Es gibt auch maschinenlesbare Beschreibungen von Schnittstellen, aber das führt, glaube ich, zu weit.
Ja. Nenn mal wenigstens eine maschinenlesbare, die sich die Leute...
Ja, also ich weiß es noch von früheren Zeiten, als ich auch noch entwickelt habe, da war das dann Swagger und müsste OpenAPI dahinter stehen, also tatsächlich auch was man dann runterladen kann, um damit im Prinzip die Schnittstellen implementieren zu können. Früher gab es das auch alles auf Basis von XML, da war das aber höllisch, also konntest du per XML konntest du dann deine Schnittstellen auch erstellen lassen, aber das war sehr, sehr schwerfällig.
Also deine Empfehlung wäre, damit man quasi eine Schnittstelle sauber designt, dass man sich die vorher quasi auf dem Reißbrett festlegt. Jetzt hast du ja in einer früheren Folge mal beschrieben, dass du für deinen Abi-Jahrgang damals auch eine Webseite programmiert hast, wo es ein Gästebuch gab und so. Hattest du da dann auch so eine Schnittstellendefinition dir vorher überlegt, bevor du den Code geschrieben hast? Oder wie lief das damals?
Nein, um Gottes Willen. Nee, ich habe ja keine Schnittstellen angeboten.
Nee, aber
ich war nicht offen für Developer.
Ja. Aber wenn ich quasi ja so ein Gästebuch habe, dann ist das ja eine Webschnittstelle, oder? Wo jemand seinen Namen hinterlässt und eine Nachricht und dann passiert da ja was.
Ja, aber das war ja alles unter meiner Kontrolle. Also das war ja mein Formular und mein Website-Code, sagen wir mal so. Und wenn man da auf den Button gedrückt hat, ging das gegen meine Schnittstelle. Das heißt, ich musste das jetzt nicht groß am Reißbrett designen, sondern habe das halt entsprechend implementiert. Ja, zack, fertig. Aber eben, es ist schon wichtig, zum Beispiel, wenn es auch darum geht, dass du ja eben mit anderen Herstellern oder herstellerübergreifend einfach eine Lösung implementieren willst, dann gehst du halt in die Richtung, dass du Gremien hast, in denen dann Protokolle definiert werden und wo man es dann eben so am Reißbrett das macht. Und da ist meine praktische Erfahrung tatsächlich auch schon die, dass du dann manchmal mit solchen Dokumenten konfrontiert wirst, die halt nicht perfekt ausdefiniert sind. Also in den seltensten Fällen würde ich sogar sagen. Es sei denn, das Ganze ging irgendwie über Jahrzehnte und dann ist da am Ende das perfekte Dokument. Habe ich jetzt noch nicht erlebt, du vielleicht, würde mich auch mal interessieren. Aber das, was ich gemacht habe bisher, da hattest du noch sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Und da hatte ich dann teilweise auch die Autoren, hatte ich dann noch gefragt, so, hä, wie waren das jetzt gemeint? Was da diese ID, die ist gar nicht so richtig spezifiziert, sondern es könnte jetzt auch eine andere sein, ja? Also laut dem Schema. Und da war es dann wiederum so, gerade in dem konkreten Fall ging es dann schon um eine Toleranz, die ich dann eben einbauen musste.
Ja, ich meine, es kann sowohl zu streng zu sein bei Schnittstellen, als auch zu wenig streng zu sein, kann ja negative Cybersecurity-Implikationen haben. Also ein Beispiel, das mir noch ganz unangenehm in Erfahrung ist, ist, wir hatten jetzt, sage ich mal, vor, ja, jetzt lass es mal 10 Jahre sein oder so, die Umstellung in dem TLS-Protokoll von TLS Version 1.2 auf TLS 1.3. Und das war schon eine substanzielle Änderung an dem Protokoll, hat sich sehr viel ganz grundlegend verbessert. Aber das Problem war, als das eingeführt wurde, da gibt es so ein Versionsfeld, das ganz am Anfang ausgetauscht wird. Und das konnte eben 1.2 sein oder dann eben 1.3. Aber ganz viele der Appliances, also zum Beispiel Load Balancer im Internet, die haben dann das Paket sofort abgelehnt, obwohl das nur so eine ich kann bis 1.3 zum Beispiel Semantik ist.
Also wenn ich quasi als Browser auf eine Webseite zugreifen wollte, dann mein Browser hat gesagt, ich kann bis 1.3, dann hat die Appliance damit ein Problem gehabt.
Dann hat die Appliance gesagt, 1.3 gibt's nicht, die Verbindung ist beendet.
Genau, super gutes Beispiel.
Ja, das hat aber Riesenprobleme gemacht damals, weil im Endeffekt die Standardisierung dann hing, weil lauter dämliche Hersteller das so schrottig implementiert haben. Und das ist richtig ärgerlich. Weißt du, wie sie es bei TLS gelöst haben? Das ist voll der Schandfleck. In TLS 1.3 gibt sich als TLS 1.2 aus und sagt dann in einer inneren Protokollnachricht, die normalerweise halt ignoriert wird, auch von diesen schäbigen Appliances, das war gelogen, ich kann auch 1.3. Und dann stellen die quasi um. Das ist richtig elend. Okay. Also das ist echt voll sad. Aber das ist nur damals gemacht worden, weil so viele Appliances halt den Kontrakt brechen. Also die brechen diese Semantik, die haben das nicht so implementiert, wie es gedacht war. Und dann halt einfach, nur, wenn sie nur 1.2 können, können sie ja nur 1.2 aushandeln von mir aus, aber nicht einfach die Verbindung zumachen.
Ja, und wäre es dann nicht interessanter gewesen oder besser gewesen, die Appliances hätten alles durchgelassen?
Ist die Frage, ne?
Ja.
Also tatsächlich. Ich fand es ganz spannend, weil bei TLS war es ja so, das hat sehr viele Leute sehr geärgert in der Standardisierung und deswegen haben die sich ein eigenes Feature überlegt, um diese Schnittstelle für die Zukunft robust zu machen. Und das sind die sogenannten Grease Values.
Oh, was ist das?
Also in einem TLS Handshake, da sind bestimmte Werte reserviert, die Müll sind. Und diese Werte werden randomisiert immer mal wieder mitgeschickt. Also da gibt es keinen, da steht nichts dahinter, da steht keine Chiffre dahinter oder da steht keine Extension dahinter und die werden immer mitgeschickt mit dem einzigen Zweck, dass eine Appliance, die, wenn sie was sieht, was sie nicht kennt und es dann, wenn sie es ignorieren sollte, nicht ignoriert, sondern die Verbindung zumacht, dass dieser Fehler sehr schnell auffällt. Der Fehler beim Programmieren der Appliance selber.
Das heißt also, die Appliance sollte diese Grease Values nicht akzeptieren?
Die Appliance sollte Werte, die sie nicht kennt, ignorieren.
Ignorieren.
Genau.
Aber tolerant ignorieren?
Ja,
also genau. Trotzdem, okay.
Der Client sagt, ich kann übrigens A, B, C, D und Müll. Ja. Und wenn dann die Appliance den Müll sieht und sagt, okay, dann mache ich lieber die Verbindung zu, dann fällt es sofort aus, weil diese Grease Values, die schickt jeder Browser quasi eigentlich immer mit.
Und wenn ich in das Grease Value irgendwie 1 Terabyte an Daten reinstecke?
Ja gut, das kannst du machen, aber dann ist da die Frage, also das sind in der Regel, sind die natürlich immer sehr klein, ja. Die Frage ist natürlich, bis wohin geht diese Toleranz?
Genau,
ne?
Ja.
Ja.
Okay. Aber da sind wir genau an dem spannend. Punkt.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, und ein witziges Fun Fact zur TLS 1.3, und deswegen habe ich auch wegen Rest vorhin gefragt, wegen dieser Get-Sache. Also bei TLS 1.3 gibt es ein mega cooles, aber auch ein bisschen kontroverses Feature, das nennt sich Early Data oder manchmal auch 0RTT, Zero Roundtrip Time genannt. Da kann ein Client, ohne dass er quasi vorher einen Handschlag mit dem Server machen muss, einen Schlüssel, sag ich mal, recyceln und gleich Daten hinschicken. Das hat aber eine Security-Implikation. Da kann es sein, dass diese Nachricht mehrfach gereplayed wird.
Okay.
Und deswegen ist es halt so, dass man sagt, okay, ne, also erstmal standardmäßig ist dieses Early Data ist komplett inakzeptabel. Aber wenn man es anmacht, dann soll man es bei HTTP nur für GET-Requests durchlassen, weil die eben idempotent sein müssen, wenn sie der Spezifikation entsprechen. Und da wäre also auch ein Replay nicht dramatisch.
Ui.
Okay. Ja, es ist, je tiefer man schaut, umso schlimmer wird es alles mit Schnittstellen. Also ich finde es mega spannend, einfach diese Security-Implikationen. Wenn man dann quasi, je tiefer man abtaucht, umso mehr Schnittstellen gibt es. Es gibt ja auf jeder Ebene Schnittstellen, auf der Elektronik ja auch. Also.
Ja, da kenne ich mich aber nicht so aus auf der Elektronik-Ebene.
Dann muss ich meine Quizfragen jetzt umdesignen.
Da weiß ich nur, dass die Toleranz die ist, dass wenn ich zum Beispiel das Licht einschalte, dass
genau.
es entprellt ist.
Ist es Schalt. Auch, ja, genau.
Das ist ja auch eine Art von Toleranz.
Okay, na, also dann kommen wir tatsächlich zum Quiz jetzt noch.
Nee, hä?
Ich habe 5 Quizfragen für dich.
Wie hast du denn die aus dem Hut gezaubert?
Das war ganz einfach.
Okay.
Erste Quizfrage.
Moment, was gewinne ich?
Ach so. Du gewinnst eine Swagger-Dokumentation über meine Gästebuch-API.
Wow.
Okay,
ja?
Cool. Ja, die will ich haben. Die ist ziemlich wertvoll.
Ja, glaube ich.
Los also geht's. Wir haben über Schnittstellen gesprochen und über dieses Robustheitsprinzip. Also auf Englisch, be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others. Das geht ja ganz berühmt, auch bekannt als Postels Gesetz, auf ein RFC von 1980 zurück. Auf welchen?
Du meinst, welche Nummer?
Ja, klar.
Das war die 752.
Ah, das ist gar nicht so schlecht. 761 leider. Und welche Sektion?
Wirklich?
Ja, das RFC.
Ach krass, wie nah ich dran war.
Ja, ganz gut. 761, wow. Abschnitt 210 ist es, ja.
Habe ich gesagt, genau. Hast du es gerade nicht gehört, akustisch?
Doch, doch, ja, genau. Okay. Du hattest mich letzte Folge zum IBM-kompatiblen PC gefragt. Welche Schnittstelle ist denn im IBM-kompatiblen PC für Erweiterungskarten zum Einsatz gekommen?
Das ist die HC12-Schnittstelle.
Ja, leider. Das war ISA.
Oh Mann.
Das wusstest du
eigentlich. Ich kenne den Nachfolger. Ja. Ich kenne den Nachfolger. Wie ISA?
Nee,
nicht direkt. Nee, ESA, oder? War dann.
Also es kam VLB, glaube ich. VLB kam. Okay. Das war eine WESA-Schnittstelle. Für Grafikkarten war die aber nur. Und danach kam dann schon PCI. Es gab, glaube ich, noch irgendwas dazwischen. ISA und dann, glaube ich, gab es noch EISA oder so.
Ja.
Und dann gab es. Ach so, EISA. Ah ja, genau.
Ja.
Und dann VLB oder ja, und dann PCI und AGP. Und so, jetzt PCI Express.
Okay, habe ich also auch richtig beantwortet.
Prinzipiell, ja. Was ist denn die älteste für den IBM-kompatiblen PC verwendete Tastaturschnittstelle?
Ach Gott, das XT2.
Das ist fast richtig. Also, das ist die XT, die IBM XT-Tastaturschnittstelle.
Oha.
Ja. Und Bonusfrage, was für einen Stecker hatte die?
So einer mit mehreren Pins, zwar mit 6 Pins. Nicht so ein runder? Nee,
doch, so ein,
falsch?
Ja, der 5 sind es, glaube ich. Der
5-Pin-DIN-Stecker. Aber du willst wissen, wie der heißt. Mhm. Ja, DIN-Stecker. Ja,
genau.
Was, DIN?
DIN, ja.
Nee.
Doch, ist so.
Hä?
Ja, den haben die damals auch. Die hatten ja nichts.
DIN?
Ja.
Also DIN wie Deutsches Institut für
Normen? Damals hieß es noch Deutsche Industrienorm, glaube ich, 1920. Aber ja, ich glaube schon, ja. Okay, also du stehst gar nicht schlecht da. Die Chance auf die Swagger
doch
tatsächlich erstes Quiz, wo du richtig performst, Reinhold. Welches dieser 4 folgenden bezeichnet keine Schnittstelle? GPIB, LVDS, QNH, oder MII?
Boah, QNH. Oder was war das?
Bist du sicher?
Das erste gibt's. Ich glaube, das erste gibt es. Sag nochmal das erste.
GPIB.
Ja, QNH.
Das ist richtig. Wirklich? Ja, weil QNH ist nämlich was?
Weiß ich nicht, aber es ist keine Schnittstelle.
Das ist das Funkkürzel für den barometrischen Druck im Flugfunk. Mann, Reinhold, ey, du zockst mich voll ab. Also, mein erster CD-Brenner, vorletzte Frage, hatte welches Interface? Okay, ich sag dir auch noch dazu, was das für einer war. Das war ein HP C4413A. Der hatte eine Atapi-Schnittstelle oder SCSI oder Centronics oder MFM.
SCSI.
Ah, nein, leider. Nee,
echt?
Nee, da hatte ich kein Geld dafür.
Gab es überhaupt CD-Brenner, die eine SCSI-Schnittstelle hatten?
Ja.
Ich weiß, dass Festplatten.
Doch, CD-Brenner. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Das war doch immer so Serverbereich, ne? SCSI war so das hochpreisige Zeugs.
Ja, genau.
Das gab es auch SCSI 2 noch und so.
Das war bei mir Centronics, auch bekannt als Parallelport oder IEEE 1284. Eine sehr exzellente Schnittstelle. Okay.
Ja.
Also das heißt, du hast im Endeffekt, also sagen wir mal 2,5 richtig von 5. Das ist
was?
Ja, also, aber das ist die Bestehensgrenze, also 4,0. Also du kriegst meine API dann ausgeliefert.
Mega. Mhm. Ich freue mich so, auf welchem Medium bekomme ich
das? Maschinenlesbar auf einer alten SCSI-Festplatte, auf einer alten MFM.
Ja. Hervorragend. Ah, herrlich. Okay, ja, da freue ich mich auf die Schnittstelle fürs Gästebuch. Mhm. Genau. Und alle anderen, die Schnittstelle nicht haben, die können unser Subreddit nutzen, nämlich CSE Podcast. Schreibt da gerne rein, wie ihr die Folge fandet. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, oder schreibt uns eine Mail an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte auch gerne Feedback auf den Podcast-Plattformen mit ein paar Sternchen, so wie ihr das einschätzt. Also, Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Tschüss.
Bis bald. Ciao.